Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Flugbegleiter der Lufthansa wollen von morgen an streiken. Ihre Gewerkschaft UFO kündigte an, sie werde sich dabei abwechselnd auf einzelne Flughäfen konzentrieren, auf welche will sie immer erst kurz vorher bekannt geben. Die Tarifverhandlungen waren nach mehreren Monaten in der Nacht gescheitert. Schon vor 3 Wochen hatten sich die UFO-Mitglieder in einer Urabstimmung für Streik ausgesprochen.
Schon morgen könnten einige Lufthansa-Maschinen nicht mehr abheben. Der genaue Streiktermin ist aber noch unklar. Nach Schätzungen sind 2 von 3 Mitarbeitern in der Kabine bei der Gewerkschaft UFO organisiert. Und die wollen jetzt in den Streik treten.
Ab morgen werden wir kurzfristig mit wenigen Stunden Vorlauf unsere Mitglieder und die Öffentlichkeit informieren, welche Stationen von wann bis wann bestreikt werden. Das heißt, unser Aufruf ist dann, dass alle Flüge, innerdeutsche, europäische, aber auch Interkontinentalflüge, die dann von diesen Stationen losgehen, nicht abheben. Und das werden wir die nächsten Wochen fortsetzen, punktuell an verschiedenen Stationen.
Die Lufthansa möchte über ein Tochterunternehmen Kabinenpersonal beschäftigen, das die gleiche Arbeit machen soll, aber weniger verdient. Die Gewerkschaft versucht, dies zu verhindern. Aber es geht UFO auch um mehr Geld. Für die Lufthansa ist das in schwierigen Zeiten für das Unternehmen zu teuer.
Ich glaube, der Kernpunkt des Scheiterns war, dass wir in den monetären Auswirkungen zu weit auseinander waren, während wir definitiv perspektivisch zu Einsparungen kommen wollten. Angesichts der schwierigen Wettbewerbslage war die UFO nicht in der Lage, sich so weit zu bewegen. Und es wäre zu deutlichen Kostenerhöhungen gekommen, wenn wir der letzten Vorstellung von UFO gefolgt wären.
Eine Chance, den Streik doch noch abzuwenden, könnte ein Schlichtungsverfahren sein. Außerdem prüft die Lufthansa eine Klage gegen die Gewerkschaft. Ein Arbeitskampf könnte die Fluggesellschaft Millionen kosten, zumal die Ferienzeit noch nicht vorüber ist.
Bund und Länder ziehen bei der Reform des Verfassungsschutzes nun doch an einem Strang. Die Innenminister einigten sich bei einer Sonderkonferenz auf gemeinsame Eckpunkte. Danach sollen das Bundesamt und die Landesbehörden besser zusammenarbeiten. Außerdem werden sie künftig zur gegenseitigen Information verpflichtet. Mit der Reform werden Konsequenzen aus den Fehlern bei den Ermittlungen zur Neonazi-Mordserie gezogen.
Am Ende waren sie sich ganz schnell einig. Nur eine gute Stunde brauchten die Innenminister von Bund und Ländern, um eine gemeinsame Strategie für den Verfassungsschutz zu beschließen. Kernpunkt ist ein besserer Informationsfluss.
Die Stichworte sind mehr Transparenz, mehr Effizienz und vor allem mehr Zusammenarbeit. Mehr Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt und den Landesämtern für Verfassungsschutz.
Dem stimmen die Länder zu, auch die SPD-Regierten, denn nicht nur sie müssen offenlegen, was sie wissen, auch im Bund soll Geheimniskrämerei der Vergangenheit angehören.
Uns ist wichtig, dass dieser Informationsaustausch, der früher eher freiwillig, gelegentlich sogar zufällig stattgefunden hat, zukünftig verpflichtend für alle Behörden stattfindet.
Dabei standen die Zeichen bis heute Mittag auf Streit. Ein Papier des Bundesinnenministers hatte für Unmut gesorgt. Darin waren mehr Kompetenzen für das Bundesamt vorgesehen. Auch hätte es im Kampf gegen gewaltbereite Gruppen das alleinige Sagen haben sollen. Diese Pläne haben die Länder wegverhandelt.
Der ganze Bereich operativer Einsatz ist etwas, was den Ländern als allumfassende Kompetenz grundgesetzlich dann auch zugeschrieben ist. Und insofern ist dieses auch nicht thematisiert worden. Der Bundesinnenminister hat ja eben auch noch mal dargestellt, dass dieses auch nicht in Zweifel gezogen wird.
Die Länder sind also zufrieden. Dafür übt der Koalitionspartner massive Kritik.
Es reicht nicht, Möbel herumzurücken, wenn das Haus unverändert bleibt. Deshalb brauchen wir einmal die Beseitigung von Doppelstrukturen.
Zum anderen fehlt der Ministerin eine umfassende parlamentarische Kontrolle.
Mit einer weitreichenden Reform der deutschen Sicherheitsstruktur hat das heute vorgelegte Papier nichts zu tun. Was die Kompetenzen angeht, bleibt alles beim Alten. Was die Zahl der 16 Landesämter angeht, auch. Minister Friedrich wollte deutlich mehr Veränderung. Nach 1,5 Tagen Streit mit seinen Länderkollegen musste er aber klein beigeben.
Mit dem Für und Wider einer Verfassungsschutzreform befassen wir uns auch auf tagesschau.de. Der Politikwissenschaftler Hajo Funke äußert im Interview Zweifel, ob die Behörden in ihrer jetzigen Form überhaupt noch zeitgemäß sind.
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Beck muss sich wegen der Nürburgring-Pleite einem Misstrauensantrag stellen. Die CDU-Fraktion hat den Antrag heute in den Mainzer Landtag eingebracht. Für das Pleiteprojekt hatte Beck zwar die Gesamtverantwortung übernommen, einen Rücktritt aber abgelehnt. Am Donnerstag wird der Landtag über den Antrag abstimmen. Es gilt als sicher, dass er abgelehnt wird, da die Regierungsfraktionen SPD und Grüne die Mehrheit im Landtag stellen.
In Deutschland gibt es immer mehr erwerbstätige Menschen im Rentenalter. Seit 2000 ist sowohl die Zahl der Ruheständler mit Minijob gestiegen, als auch die der Rentner mit einem regulären Arbeitsplatz. Linkspartei, Gewerkschaften und Sozialverbände sehen darin ein Indiz für zunehmende Altersarmut. Die Bundesregierung bestreitet das. Die Zahl älterer Menschen sei insgesamt stärker gestiegen als der Anteil von Senioren mit Minijobs.
Seit einem Jahr ist Erika Zaulich in Rente. Seit kurzem arbeitet sie wieder zweimal die Woche in einem Neuköllner Betrieb in der Buchhaltung. Etwa 400 Euro im Monat bringt ihr das ein. Aber das ist nicht der Grund, dass sie ihr ausschließliches Rentnerdasein aufgegeben hat.
Weil Arbeiten für mich immer Spaß war und Freude und kein Druck und kein Zwang. Und deshalb ist das für mich auch wie ein Hobby, was ich hier jetzt mache.
Allerdings gilt das nicht für alle, die im Alter arbeiten. Viele sind auf den Zusatzverdienst schlicht angewiesen. Aber nur wenige beantragen die sogenannte Grundsicherung, was etwa dem Hartz-IV-Satz entspricht.
Wir wissen, die meisten alten Menschen finden es unerträglich, zum Grundsicherungsamt gehen zu müssen und machen lieber dann nebenbei noch einen Minijob, um diesen Gang zum Sozialamt zu vermeiden.
Die Sozialministerin erkennt zumindest für die Zukunft das Problem steigender Zahlen von Altersarmen. Deswegen müsse jetzt gehandelt werden.
Heute ist die Altersarmut gering, aber sie kann wachsen in den nächsten Jahren. Und deshalb müssen wir heute die Weichen richtigstellen.
Die Ministerin denkt dabei an eine Zuschussrente, die langjährig Beschäftigten ein Niveau über Grundsicherung garantieren soll. Zu kompliziert, sagt die Linke, die ähnlich dem Schweizer Modell fordert, alle sollten in die Rentenkasse einzahlen.
Man muss tatsächlich daran gehen, diese finanzielle Basis für die Rentenversicherung deutlich zu stärken. Dann kann man auch das Rentenniveau erhöhen.
Erika Zaulich will noch so lange arbeiten, wie sie dazu noch in der Lage ist. Sie schätzt die neuen Erfahrungen, die sie durch den Umgang mit Jüngeren macht und dass ihr Chef ihre Erfahrung schätzt.
Die Bundesregierung bemüht sich um einen einheitlichen Kurs für die geplante Energiewende. Sie will an der Entlastung der Industrie von den Kosten der Ökostromförderung festhalten. Das erklärten Umweltminister Altmaier und Wirtschaftsminister Rösler nach einem Treffen mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften. Um die Kosten für die Ökostromförderung zu begrenzen, setzen beide auf eine Gesetzesreform, sind sich aber über den Zeitplan uneins.
Das Energiewendetreffen im Kanzleramt mit Gewerkschaften und Industrie war schon länger geplant. Nun fällt es mitten in die aufgeheizte Debatte um steigende Strompreise. Der Umweltminister hat bereits eine Überprüfung der Ökostromförderung angekündigt. Dem Wirtschaftsminister geht das nicht schnell genug.
Ich bin froh, dass der Bundesumweltminister erstmalig für einen Umweltminister auch eine Reform des erneuerbaren Energiegesetzes anerkennt. Und das ist das Entscheidende. Jetzt müssen wir uns nur noch über die Geschwindigkeit einig werden. Und dann machen wir zu Recht Druck.
Mit dem EEG werden feste Abnahmepreise für Strom aus Biomasse, Wind und Sonne garantiert. Planwirtschaft für die FDP, die es am liebsten ganz abschaffen würde. Doch vor Schnellschüssen warnt auch der DGB.
Das erneuerbare Energiegesetz sollte bleiben, die nächsten 3 bis 5 Jahre. Wir brauchen eine Art Moratorium und da muss gut überlegt werden, wie es danach abgelöst wird. Weil wenn wir jedes Jahr und jeden Monat an dem Gesetz rumschrauben, werden alle verunsichert.
Demonstrative Einigkeit der Minister nach dem Treffen. Beide versichern, dass sie die steigenden Strompreise im Blick haben. Doch Altmaier will mit allen Beteiligten über das EEG sprechen.
Deshalb wäre es, glaube ich, falsch, wenn der zuständige Ressortminister, der Bundesumweltminister, zum jetzigen Zeitpunkt mit eigenen Vorschlägen vorprescht.
Gesucht werde eine Lösung mit Planungssicherheit. Die vermeintliche Harmonie täuscht. Die FDP möchte das erneuerbare Energiengesetz zum Wahlkampfthema machen. Der Umweltminister dagegen setzt auf eine Überarbeitung im Konsens mit allen Parteien. Dieser Streit ist noch längst nicht ausgestanden.
In Frankreich werden die Benzin- und Dieselpreise 3 Monate lang gesenkt. Der Staat kürzt die Steuern um 3 Cent pro Liter und auch Ölkonzerne und Tankstellen sollen auf bis zu 3 Cent verzichten. Damit erfüllt die Regierung von Präsident Hollande ein Versprechen aus dem Wahlkampf. Sie hofft, dass die Menschen dadurch mehr Kaufkraft haben und die Konjunktur beleben.
Mitt Romney soll heute zum US-Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei gewählt werden. Am Nachmittag traf er in Tampa, Florida ein. Dort wollen die US-Republikaner ihren gestern eröffneten Parteitag fortsetzen, ungeachtet des herannahenden Hurrikans Isaac. Die Mehrheit für Romney gilt dabei als sicher. Nach der Parteitagsregie soll er die Wahl am Donnerstag offiziell annehmen zum Abschluss des Parteitags.
Die syrische Opposition bereitet sich auf einen Machtwechsel im Land vor. In Berlin präsentierten Vertreter wichtiger Gruppen heute ihre Pläne für die Zeit nach einem möglichen Ende der Assad-Herrschaft. Ihr Ziel ist ein demokratischer Rechtsstaat. Zugleich räumten die Assad-Gegner ein, für einen Machtwechsel brauche es mehr als Worte. Sie fordern schwere Waffen sowie Flüchtlingsschutz und Flugverbotszonen.
Sie haben einen Plan ausgearbeitet, wie Syrien nach Assad aussehen könnte. The Day After Projekt, der Tag danach. Ihr Ziel, der Wandel zu einem demokratischen Rechtsstaat für alle Volksgruppen und Religionen. Das Projekt setzt unmittelbar an dem Tag an, an dem die Brutalität in Syrien aufhört, die täglichen Traumatisierungen. Deshalb haben wir uns auf rechtsstaatliche Regeln konzentriert für ein Übergangsjustizsystem. Ein gemeinsamer Schritt der sonst so zerstrittenen syrischen Opposition. Wir versuchen hier, konkrete Vorschläge zu machen, auch um diejenigen zu beruhigen, die Gewalt und Chaos am Tag danach fürchten. Seit Januar hatten sich 45 Vertreter der wichtigsten Gruppen mehrmals in Berlin getroffen, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Betreut wurde das Projekt von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die auch die Bundesregierung berät. Geld kam unter anderem aus den USA, auch das Auswärtige Amt unterstützte die Arbeitsgruppe. Wir haben versucht, gemeinsam eine Vision zu erarbeiten, die wir jetzt mit dem syrischen Volk diskutieren wollen. Vorschläge für ein vom Bürgerkrieg zerrissenes Land. Herausforderungen gibt es genug. Die Reform des Sicherheitsapparates, Rechtsstaatlichkeit und ein schwieriger Versöhnungsprozess für eine Zeit nach Assad.
In Belgien kommt die Ex-Ehefrau und Komplizin des Kindermörders Dutroux vorzeitig aus dem Gefängnis frei. Michel Martin wird nach 16 von 30 Jahren Haft entlassen. Ein Gericht in Brüssel lehnte heute den Widerspruch von Opferfamilien ab. Martin war als Mittäterin ihres Mannes verurteilt worden. Marc Dutroux hatte 6 Mädchen entführt und gefoltert. 4 Mädchen starben.
Die Entscheidung der belgischen Justiz wird sicher noch lange diskutiert werden. Michel Martin, ihr Archivbilder, kommt frei. Sie, die Komplizin und Ex-Frau des Kindermörders Marc Dutroux, ließ unter anderem 2 Mädchen verhungern. Die Angehörigen der Opfer wollten eine vorzeitige Entlassung verhindern. Nach belgischem Recht ist sie aber möglich. Sind Sie enttäuscht, wird ein Opferanwalt gefragt. Ich müsste lügen, wenn ich Nein sage. Schwer zu akzeptieren, so der Vater eines Opfers. Einfach absurd. Die Affäre Marc Dutroux, Mitte der 90er Jahre, entführt er 6 Mädchen, sperrt sie in ein Kellerverlies und vergewaltigt sie. 4 der Opfer sterben. Belgien ist geschockt. Aber auch wütend über offenbar unfähige Behörden und viele Ermittlungspannen. Dieses Nonnenkloster in Malon will Michel Martin aufnehmen. Willkommen wird sie in der Kleinstadt wohl nicht sein. Michel Martin, so meint ihr Anwalt, sollte behandelt werden wie jeder andere Gefangene. In unserer Gesellschaft gilt gleiches Recht für alle. Doch dieses Recht, die Möglichkeiten zur vorzeitigen Entlassung, will die belgische Regierung jetzt einschränken. Auf den Fall Michel Martin wird das keinen Einfluss mehr haben.
Am Nordpol gibt es so wenig Eis wie noch nie seit Beginn der Messung vor über 30 Jahren. Das teilte das Schnee- und Eisdatenzentrum der USA mit. Die linke Grafik stammt vom September 2007, als das Polareis auf die bis dahin kleinste Fläche zusammengeschmolzen war. Auf dem aktuellen Bild rechts ist sie nun noch kleiner und das, obwohl das Eis noch 3 Wochen lang schmelzen wird, bevor es im Winter wieder wächst. Der VfB Stuttgart hat sich für die Gruppenphase der Fußball-Europa-League qualifiziert. Den Schwaben reichte ein 1:1 bei Dynamo Moskau zum Weiterkommen. Das Hinspiel hatte der VfB zu Hause 2:0 gewonnen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 29. August.
Warme und feuchte Luft strömt zu uns zwischen dem Hoch über Osteuropa und dem Tief bei Großbritannien. Hinzu kommt der Ausläufer eines Tiefs über dem Nordmeer, der morgen über der Mitte Deutschlands liegt. In der Nacht regnet es zunächst in Südbayern noch, einzelne gewitterige Schauer sind im Verlauf der Nacht sowie am Vormittag vor allem im Südwesten möglich, später besonders in der Mitte und an den Alpen. Sonst scheint teilweise länger die Sonne, nur an einigen Stellen liegen die Quellwolken kompakter beieinander. Der Wind wird schwach bis mäßig, bei Schauern und Gewittern starke bis stürmische Böen. Heute Nacht 17 Grad am Oberrhein, 11 Grad ganz im Norden und im Süden. Am Tag 22 Grad an der Nordsee und 29 Grad bei München. Am Donnerstag fallen gebietsweise Schauer, die vor allem in der Südosthälfte kräftig und gewitterig sein können. In Bayern setzt teilweise ergiebiger Regen ein. Am Freitag wechselhaftes Wetter, am Samstag im Süden und Nordwesten dichte Wolken, etwas Regen, dazwischen ist es freundlicher.
Die Tagesthemen melden sich um 22.15 Uhr. Karin Mioska geht der Frage nach, wie arm manche Rentner in Deutschland sind und welche Chancen der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Romney wirklich hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.